von Engeln und Eseln. Ich hätte eigentlich noch Menschen dazu schreiben müssen, aber das hat dann nicht mehr so gut gepasst. Es geht heute Morgen um die Geschichte des Bileams, eine Geschichte, die mich schon immer fasziniert hat. Schon als kleiner Junge habe ich in der Familienbibel meiner Eltern geblättert, da waren Bilder drin und eines der Bilder hat mich fasziniert, ist eben die Geschichte von Bileam und seiner Eselin. Die Geschichte von Bileam wird gerne benutzt von Tierschützern als biblischen Beleg dafür, dass man Tiere nicht schlagen darf. Aber ich meine, der wesentliche Inhalt der Geschichte des Bileams ist ein ganz anderer. Wir müssen weit zurückgehen in der Bibel. Wir finden die Geschichte im 4. Buch Mose und sie handelt zur Zeit der Landeinnahme durch die Israeliten. Eine lange Zeit der Wanderung liegt hinter ihnen. Sie haben viele Wunder mit Gott erlebt, sie sind aber genauso oft auch von ihm wieder abgefallen. Nach den ersten Siegen über die Amoriter und Bachan nähern sie sich dem Land der Moabiter und lagern am Jordan gegenüber von Jericho. Balak, dem König der Moabiter, wird es mulmig. Er bekommt Angst. Er berät sich mit seinen Ältesten und dann senden sie Boten aus nach Petor am Euphrat. Ich habe mal hier eine kleine Karte angezeigt, um uns zu verdeutlichen, dass es von Jericho nach Petor nicht gerade um die Ecke ist. Das sind Luftlinie fast 500 Kilometer. Wir sehen unten, da wo Moab steht, da spielt also die Geschichte und dieser König, der Balak, der König der Moabiter, sendet seine Boten aus nach Petor. Das ist fast ganz oben am anderen Ende der Karte. Sie haben einen wichtigen Auftrag, denn ohne wichtigen Auftrag ging man damals nicht so ohne weiteres auf diese weite Reise. Sie sind gesandt, um Bileam herbeizurufen. Bileam war ein zu der damaligen Zeit weithin bekannter Seher und Prophet. Er war damals so bekannt wie heute vielleicht Ban Ki-moon oder eine ähnlich berühmte Person. Also alle im damaligen Kulturumfeld, die wussten, wer Bileam ist. Er hatte eine hohe Reputation. Für seine Existenz gibt es sogar archäologische Beweise. So ist er auf einem aramäischen Text, der auf dem Tell Deya Allah gefunden wurde, erwähnt. Dieser Tell Deya Allah, das sieht man hier auch auf der Karte. Und dort hat man ein Fragment gefunden, ein Pergament oder auf Stein. Und dort dieses blau eingerahmte Teil, das ist ein Hinweis auf den Seher und Propheten Bileam. Es gibt ganz wenige biblische Personen, die auch wirklich archäologisch nachgewiesen werden können. Dieser Bileam, bei dem ist es so. Der war also eine real und echt existierende Person. Und in diesem Fragment wird er auch als herausragender Seher und Wahrsager beschrieben. Dieser Bileam soll nach Moab kommen und was soll er machen? Er soll Israel verfluchen. Balaks Botschaft an ihn lautet folgendermaßen. Und Balak sandte Boten aus zu Bileam, den Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Söhne seines Volks, um ihn herbeizurufen und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Um ihrer Bitte Gewicht zu verleihen, haben sie eine ganze Menge an Gold und Schätzen mitgenommen. Bileam geht jedoch nicht gleich mit. Er will eine Nacht Bedenkzeit haben und Gott fragen, was zu tun ist. Und in dieser Nacht kommt Gott zu Bileam und fragt nach den Leuten, die bei ihm sind. Und Bileam erzählt das Ganze, dass er Besuch hat aus Moab, dass man ihn eingeladen hat, was heißt eingeladen, gerufen hat, um eben diese Israeliten zu verfluchen. Und Gott gibt ihm eine ganz interessante Antwort. Gott sagt, geh nicht mit ihnen und verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Jetzt war Bileam im Zwiespalt. Auf der einen Seite die Schätze, der Lohn, den man ihm angeboten hat, und auf der anderen Seite Gottes Aussage, geh nicht. Naja, was macht Bileam? Er informiert die Gesandten über das, was Gott zu ihm sagte, und die ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. Dem Balak, dem saus ganz schön der Frack, als sie zurückkommen, und er sagte, ich muss wohl den Lohn erhöhen. Das war wohl zu wenig beim ersten Mal. Ich muss vielleicht auch noch bedeutendere Männer schicken, um den Bileam davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, dass es wirklich, also dass es 5:12 ist. Und er schickt einflussreichere Fürsten mit noch mehr Gold, mit noch mehr Schätzen hin, um seinem Ruf Nachdruck zu verleihen. Es wiederholt sich das Geschehen wie beim ersten Mal. Bileam bittet wieder um eine Nacht Bedenkzeit. In der Nacht kommt Gott wieder zu Bileam. Aber diesmal sagt Gott etwas anderes. Gott sagt zu Bileam, mache dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich sagen werde, sollst du tun. Mit Hintergedanken sattelt Bileam am nächsten Morgen seine Eselin und macht sich auf den Weg. Eine schillernde Person, dieser Bileam. Er ist kein Israelit, nicht dass ihr denkt, weil er eine Beziehung zu Gott hatte, weil Gott zu ihm sprach, er gehört nicht im Entferntesten zu Israel. Er hat aber trotzdem einen Bezug zu Jahwe, den Gott der Israeliten. In der Hauptsache jedoch dient er anderen Göttern und betreibt Wahrsagerei. Und Wahrsagerei ist ja, wie wir aus der Bibel kennen, eine der Gräuelsünden und eines der schlimmsten Dinge, die man in den Augen Gottes tun kann. Aber er weiß, Gottes Ansage kann er nicht außer Acht lassen. Aber dennoch sieht er im Augenwinkel den Lohn, den Balak ihm versprochen hat. Er macht sich auf den Weg, ohne seine wahren Absichten erkennen zu lassen. Der nun folgende Teil, die Geschichte mit der Eselin, ist ein wunderbares Beispiel, wie Gott seine Pläne umsetzt und welcher Mittel er sich bedienen kann. Der Esel. Wie oft muss er als Sinnbild für Dummheit und Starrsinn herhalten? Und ausgerechnet einer Eselin bedient sich Gott, um seinen Willen kundzutun. Ich lese die Geschichte aus der Bibel, aus 4. Mose 22. Da flammte Gottes Zorn auf, weil Bileam mit ihnen ging. Und der Esel Jahwes stellte sich ihm als Gegner in den Weg. Bileam ritt gerade auf seiner Eselin und wurde von zwei Dienern begleitet. Die Eselin sah den Engel Jahwes mit dem gezückten Schwert auf dem Weg stehen. Sie wich vom Weg ab und ging auf dem Feld weiter. Bileam schlug sie und trieb sie auf den Weg zurück. Da stellte sich der Engel Jahwes in einem Hohlweg zwischen den Weinbergen. Links und rechts waren Mauern. Die Eselin sah den Engel Jahwes und drückte sich an die Mauer. Dabei drückte sie den Fuß Bileams an die Wand. Da schlug er sie wieder. Der Engel Jahwes ging nochmals ein Stück weiter und trat an eine so enge Stelle, dass es keine Möglichkeit zum Ausweichen gab. Weder rechts noch links. Als die Eselin ihn sah, legte sie sich unter Bileam hin. Bileam schlug wütend mit dem Stock auf sie ein. Da ließ Jahwe die Eselin sprechen. Sie sagte zu Bileam: Was habe ich dir denn getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast?
Weil du mich zum Narren hältst, schrie Bileam. Hätte ich nur ein Schwert in der Hand, wärst du jetzt schon tot.
Das Tier erwiderte: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du zeitlebens geritten bist? Habe ich jemals so reagiert wie heute? Nein, sagte er. Da öffnete Jahwe ihm die Augen und er sah den Engel Jahwes mit dem gezückten Schwert auf dem Weg. Bileam verneigte sich und kniete hin mit dem Gesicht zum Boden. Der Engel Jahwe sagte zu ihm: Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Ich selbst habe mich gegen dich gestellt, denn dein Weg ist ganz gegen mich. Die Eselin sah mich und wich vor mir aus, nun schon dreimal. Hätte sie das nicht getan, dann hätte ich dich erschlagen und sie am Leben gelassen. Da sagte Bileam zu dem Engel Jahwes: Ich habe Unrecht getan. Ich habe nicht gemerkt, dass du dich mir entgegengestellt hast. Wenn dir nun die Sache missfällt, will ich umkehren. Geh mit den Männern, sagte der Engel Jahwes. Aber du darfst nur das aussprechen, was ich dir sage. So zog Bileam mit der Gesandtschaft Balaks weiter. Das ist dieses Bild, ich habe es gefunden im Internet, aus der Familienbibel meiner Eltern. Und man hat hier so eine Vorstellung, wie das war, als Bileam mit dem Esel dem Engel des Herrn begegnet ist. Bileam, eine Eselin und der Engel des Herrn. Eine seltsame Konstellation. Ein Seher, der nicht sieht. Eine Eselin, die sieht und spricht. Und Gott, der in der Gestalt des Engels sich Bileam in den Weg stellt. Bileam, dessen Habgier größer ist als sein Respekt vor Gottes Auftrag, macht sich auf den Weg zu Balak. Seine Eselin wird scheinbar allen Vorurteilen, die man ihrer Rasse gegenüber hat, gerecht und wird störrig und bockig und verlässt den Weg. Sie ist jedoch nicht dumm oder störrig. Sie sieht mehr als Bileam. Den Weg versperrt eine Gestalt mit gezogenem Schwert. Von Engeln hat man landläufig ein eher friedliches und freundliches Bild. Wir haben es auch heute gehört in dem Spruch für die Geburtstagskinder, da ist auch der Schutzengel zitiert worden. Es gibt viele Schutzengel, Gott sei Dank. Aber es gibt auch die, die wir auf dem Bild vorher gesehen haben, die einen Auftrag haben, zu warnen oder zu drohen. Der Engel des Herrn, eine Gestalt mit gezogenem Schwert. Kein harfespielender Engel aus dem Hofstaat Gottes. Dieser hier ist anders. Es ist derselbe, der auch nach dem Rauswurf von Adam und Eva aus dem Paradies den Eingang zum Paradies bewacht hat. Da ist er auch schon erwähnt, der Engel mit dem flammenden Schwert. Eine respekteinflößende Gestalt. Er steht als Warnengel Bileam im Weg. Doch Bileam ist blind dafür. Was die Eselin sieht, sieht er nicht. Ich denke, dass es auch heutzutage Menschen gibt, die man durchaus nicht als Esel bezeichnen würde, die aber dennoch blind und taub sind für Gottes Engel und auch für Gott. Engel und Gott passen einfach nicht in ihr Weltbild. Und davor sind auch Christen nicht immer gefeit. Sie wissen um Gott, aber wenn er sich konkret in ihrem Leben bemerkbar macht, sind sie blind und erkennen nicht, dass es Gott ist, der ihnen etwas sagen will. Dreimal stellt sich der Engel in Bileams Weg und es wird immer auswegloser. An einer besonders engen Stelle, wo ein Ausweichen nicht mehr möglich ist, bleibt die Eselin stehen und geht auf die Knie. Bileam ist außer sich vor Wut und er schlägt auf das arme Tier ein. Da geschieht ein Wunder, das Tier beginnt zu sprechen. Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal geschlagen hast? War ich denn schon jemals launig und störrig? Du kennst mich doch ganz anders. Da dämmert es Bileam, dass es hier etwas Besonderes sein muss. Und dass das Verhalten seines Reittieres ihm etwas sagen will. Und endlich erkennt der berühmte Wahrsager, warum sein Tier angehalten hat. Er erkennt den Engel mit dem gezogenen Schwert vor sich und er erkennt auch sofort, worum es sich hier handelt, und Gottesfurcht erfüllt ihn. Auf das seltsame Gespräch zwischen Bileam und dem Esel folgt nun ein Gespräch zwischen Mensch und Engel. Der Engel macht Bileam unmissverständlich klar, dass Gott kein Gefallen an seinem Vorhaben hat. Gott möchte nicht, dass Bileam verflucht, wo er eigentlich segnen soll. Die Ansage des Engels wirkt und Bileam will wieder umkehren. Doch das entspricht nun wiederum nicht Gottes Plan. So merkwürdig es auch auf den ersten Blick scheint, Gott will, dass Bileam mit den Moabitern weiterzieht. Er soll aber dort nur das tun, was Gott will. Gott will, dass Bileam Israel segnet. Auch wenn er vielleicht nach unserem Verständnis nicht der Richtige dafür ist. Hier müssen wir eins beachten. Es ist zwar Bileam, der segnet, der die Worte spricht, aber der Segen kommt von Gott. Gott kann für unsere Augen seltsame und auch undurchsichtige Mittel wählen, um seinen Kindern Gutes zu tun. Vielleicht hast du auch schon Segen erfahren und der Bote oder die Botin entsprach gar nicht deinen Erwartungen. Vielleicht sollst du ein Segen sein für andere und du schiebst Gründe vor, warum du es nicht tun kannst. Hast du schon einmal erlebt, wie Gott dir einen Esel in den Weg stellt und dich sanft, aber bestimmt in eine Richtung lenken will? Öffne mal deinen Horizont, es müssen nicht immer nur Fromme sein, die dir den richtigen Weg zeigen. Du kannst Gott um Sensibilität und offene Augen bitten, damit du wahrnehmen kannst, was er von dir will. Er wird dir heute keinen Engel mit gezogenem Schwert in den Weg stellen. Es ist heute sein Heiliger Geist, der zu deinem Herzen spricht oder dir durch sein Wort oder Geschwister zeigt, was du tun sollst. Du musst auch keine Angst haben, dass du vielleicht zu schwach bist oder gar nicht geeignet bist, um anderen zum Segen zu werden. Gott ist in den Schwachen stark und es ist nicht dein Segen, es ist seiner. Im Fall von Bileam wendet Gott Fluch in Segen. Bileam zieht weiter nach Moab und dort will er eine dreifache Bestätigung von Gott, dass er Israel segnen soll. geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Er lässt dreimal einen Altar aufbauen, er opfert dreimal und er will dreimal von Gott die Bestätigung haben, ja, du sollst Israel segnen. Die Zahl 3 unterstreicht in der Bibel immer ein besonderes oder wichtiges Geschehen. Ich erinnere an die Dreieinigkeit, an die 3 Tage, die Jonas im Bauch des Fisches war, an die 3 Verleugnungen des Petrus, an die Auferstehung Jesu am 3. Tag und auch an die 3 Fragen, die Jesus dem Petrus nach Ostern gestellt hat. Hast du mich lieb? 3 ist eine Zahl, die ein Ereignis besonders unterstreichen soll. Und das soll hier zeigen, dass es Biliam ganz wichtig war, von Gott die Aussage zu haben, jawohl, du sollst mein Volk segnen. Es ist fast wie ein Feilschen, was Biliam mit Gott anstellt, aber letztlich spricht Biliam doch einen dreifachen Segen über Gottes Volk. Und in diesem Segen sieht Biliam den Sieg Israels und er verkündet gleichzeitig damit dem Balak die Niederlage. Der heidnische Berufsverflucher und Wahrsager wird von Gott zum Segenspender und zum Propheten umfunktioniert. Viele Ausleger sehen in der Prophezeiung des Biliam auch schon einen Hinweis auf Jesus. Wir können dort lesen, es ist eine lange Geschichte und ich empfehle sie auch mal im Original in der Bibel nachzulesen. Wir können dort lesen, es wird ein Stern aufgehen aus Jakob und ein Zepter aus Israel aufkommen. Und ein weiteres Zitat, aus Jakob wird der Herrscher kommen. Schon damals, bevor die Israeliten noch in Israel waren, das gelobte Land eingenommen haben, hat Biliam schon Worte benutzt, die auf Jesus hinweisen. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Biliam zieht wieder in sein Land und Balak zieht seiner Wege. So einfach wär's, Punkt. Aber Biliam hat scheinbar den Moabitern die Achillesferse der Israeliten aufgezeigt. So ganz lauter war er in seinen Gedanken nämlich nicht. Der wusste genau, wo die Israeliten zu packen waren. Nämlich Götzendienst und Umgang mit den Frauen der Heiden. Es ist ja auch viel einfacher, dadurch den Feind abzulenken und zu schwächen, als sich auf einen blutigen Krieg mit ihm einzulassen. Und wir können es lesen im Kapitel 25, ich lese da auch wieder einige Verse. Und Israel lagerte in Schittim, also unmittelbar nachdem Biliam weggegangen war, Israel lagerte in Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Tja. Später im Verlauf der Landeinnahme hören wir dann wieder vom Schicksal des Biliam. Der taucht noch einige Male in der Bibel auf. Ich war auch ganz verwundert. Und so können wir lesen im Kapitel 31, dort steht in den Versen 7 und 8. Und sie, die Israeliten, zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr es Mose geboten hatte, und töteten alles, was männlich war. Samt diesen Erschlagenen töteten sie auch die Könige der Midianiter, nämlich Evi, Rekem, Sur, Hur und Reba, die 5 Könige der Midianiter. Auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Hoppla. Wenn man die Geschichte in den Kapiteln vorher liest, denkt man, naja, der Biliam war zwar auf dem falschen Weg, aber er hat es dann doch noch begriffen, hat Israel gesegnet. Aber Gott lässt so nicht mit sich umgehen. Die Strafe hat den Bileam später aber doch ereilt. Bileam hatte wohl den Lohn des Fluchs vor Augen und er wird dafür bestraft. Im Neuen Testament gilt Bileam als das Sinnbild für die Irrlehrer. Es gibt da 3 oder 4 Zitate, wo Bileam zitiert wird. Und als Sinnbild für einen Menschen, der um des Geldes willen die Menschen verführt. Was können wir aus der Geschichte mitnehmen? Als erstes, es ist keine Fabel, die uns das Anliegen des Tierschutzes näher bringen will. Es ist schön, wenn Tierschützer sich auf biblische Geschichten beruhen, aber es geht hier um wesentlich mehr. Das wissen wir alle auch selbst, dass man keine Tiere schlägt. Wenn Gott segnen will, geht er oft seltsame Wege. Ich glaube, ein expliziteres Beispiel als den Bileam kann man kaum finden, wo Gott jemand zum Segen benutzt, den wir dafür nie auswählen würden. Gottes Segen wirkt, auch wenn der Überbringer nicht unseren Vorstellungen entspricht. Und das wäre meine Denkaufgabe für euch, dass ihr das mitnehmt und mal darüber nachdenkt, wo könnte Gott mich gesegnet haben, wo es mir gar nicht so bewusst war. Wo habe ich vielleicht jemanden auch schon vor den Kopf gestoßen und habe gar nicht in Betracht gezogen, dass diese Person vielleicht von Gott benutzt wird, um mir etwas zu sagen. Wenn es bei dir nicht vorwärts geht, steht vielleicht Gott dir im Weg. Vielleicht mag er dir auch zeigen, der richtige Weg ist ein klein bisschen weiter links oder ein klein bisschen weiter rechts. Oder er will dir zeigen, dass du vielleicht einfach mal innehältst und nachdenkst. Werde sensibel für Gottes Wege, sonst bist du am Ende gar der Esel. Und das möchte doch keiner von uns sein. Ich möchte schließen mit dem Segen, den Bileam über Israel gesprochen hat. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach: Es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel. Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloe-Bäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über und seine Saat hat die Fülle. Sein König wird höher werden als Agag und sein Reich wird sich erheben. Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker seiner Verfolger auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe. Und wie ein junger Löwe, wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Amen.